Also wir möchten heute Morgen wieder Apostelgeschichte Kapitel 8 aufschlagen. Wir sind in einer Serie über das Buch von Apostelgeschichte und wollten lernen aus Gemeinde, wie Gott von seiner Gemeinde denkt und wie wir aus Gemeinde denken sollen. Und dass wir auch ermutigt werden zu sehen, was Gott macht, auch durch seine Gemeinde und durch einzelnen Christen. Im Mittelpunkt von diesem Stelle in Apostelgeschichte 8 ist ein Mann, der Simon, der Zauberer. Und ich möchte heute mit einer Illustration anfangen, das ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ich denke, passt. Du denkst an den Nachbar, der da oben wohnt. Okay? Viele haben so einen Nachbar. Als wir erst nach Deutschland kamen, sind wir in 2011 nach Hildmannsdorf umgezogen. Hildmannsdorf gehört zu Zeukendorf, es ist bei Karlsburg da hinten. Und wir hatten einen Nachbar gehabt. Und ich werde den Namen nicht erwähnen wegen der Aufnahme, aber ich werde den Namen auf der Folie sehen. Und zwar, wenn das kommt, funktioniert das hier? Geht der PowerPoint heute, oder? Das ist von hier vorne nicht scheinbar. Können wir das vielleicht von hinten, können wir das in der nächsten Folie zeigen? Jetzt sind wir zu weit. Funktioniert von hier nicht. Also, wir hatten einen Nachbar. Er war professioneller Zauberer. Und er, sein Gesicht wird irgendwann hier kommen. Er hat sich so genannt Mentalist, Zauberer, Hypnotür. Da ist er da. Okay? Das ist nicht sein echter Name, aber sein Unterhaltungsname. Und er war viel unterwegs, war bei vielen Veranstaltungen. War ein netter Nachbar, war eigentlich ein cooler Nachbar, hat auch lustige Sachen mal gemacht. Und viele von seinen Tricks waren Tischspiele, also mit den so Handbewegungen, dass du einfach Dinge ablegen lässt. Hatte aber andere Sachen auch auf seinem Regal, die nicht so lustig waren von Magie. Magier, Mentalist und Hypnotiseur. Man merkt schon, also er ist ganz bekannt, war auf, glaube ich, CDF oder einem von den Nachrichten oder Shows mal ziemlich bekannt und hat eine Gabe mit Menschen, merkt man, aber hat auch Dinge gemacht, die unerklärlich sind. Manche Dinge konnte man erklären mit Wissenschaft und so, manche Dinge aber nicht. Aber wenn ihr Leute anschaut, wie sie auf ihn reagieren, merkt man, sie sind voll von so einem begeistert. Weil wir alle suchen nach Realität. Und wenn wir etwas erleben, das unsere Realität irgendwie widerspricht, unser wissenschaftlicher Verstand, und wir können es nicht erklären, sind wir voll darüber fasziniert. Heute werden wir sehen, auch ein Zauberer. Es ist etwas, das vor 2000 Jahren auch aktuell war, so Zauberei. Und die Frage, die wir heute stellen möchten, ist, was willst du von Jesus haben? Das soll ein Ende geben. Okay? Was willst du von Jesus haben? Seine Kraft oder ihn? Was willst du von Jesus haben? Man könnte so sagen, die Vorteile, die er anbietet, oder ihn. Es fängt an in Kapitel 8 mit einem ganz grausamen Ereignis, und zwar die Steinigung von Stephanus. Wenn wir an Steinigung denken, denken wir, okay, ja, ein paar Minuten und dann stirbt er. Aber es war ein grausames Erlebnis und etwas, das furchtbar ist. Jemand zu steinigen, so jung jemand wie Stephanus scheinbar war, ist nicht einfach. Nicht nur ein paar Steine sind geworfen, sondern dass viele Steine, bis die alle hochgeschwitzt sind und der Mann stirbt. Und er war ein ganz begabter Diakon. Er war Diener in der Gemeinde, ganz frisch eingesetzt als Diakon und war auch ein starker Prediger. Ganz verliebt, sicher in der Gemeinde. Und stell dir vor, er wird genommen, angepackt und grausamerweise getötet. Eine junge Gemeinde, weiß nicht, ob das wir das Fenster da hinten zumachen sollten, wenn jemand draußen ist, wie es euch passt. Danke. Also das grausame Situation, du denkst, die Gemeinde wird jetzt wirklich leiden. Jetzt, was macht Gott? Er nimmt ein treuer Diener einfach weg. Aber was wir feststellen in Kapitel 8, ist, dass durch diese schlimme Zeit wirkt Gott. Und zwar, der erste Punkt ist folgendes. Gott benutzt auch böse Gelegenheiten, um seine Pläne zu erfüllen. Und das ist nicht nur aus Limone oder Zitrone Limonade zu machen. Wir sprechen von Gott hat es tatsächlich benutzt. Schau das an. Du hast hier dieses Saulus, der erst hier bekannt ist, der wütend war gegen die Gemeinde und hat Männer und Frauen angepackt und in Gefängnis gebracht. Und höchstwahrscheinlich, wie das hier schreibt, hat er den zum Todesurteil gebracht. Er hat Blut aus seinen Händen gehabt. Und viele Christen, die Jesus folgen, leiden. Wie kann etwas so Gutes sein? Aber in Vers 4 sieht man, was passiert durch böse Gelegenheiten, böse Sachen. Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Schau in Vers 1. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in den Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Die ganze Gemeinde hat sich auf Jerusalem konzentriert. Man sieht das hier, da ist Jerusalem und es gab Tausende von Neubekehrten. Sie waren gern miteinander, eine große Gemeinde. Aber jetzt sind sie gezwungen, weiterzuziehen. Keine leichte Sache. Gezwungen von ihren Eigentumswohnungen, von ihren Familien wegzuziehen, getrieben, weggetrieben, okay, nicht geplant. Aber was passiert? Sie gingen durch die ganze Gegend, das Samaria und nach Judäa. Wenn wir böse Sachen erleben, denken wir, was macht Gott hier? Wie kann das gut sein? Aber Gott benutzt es, seine Pläne, seine vollkommenen Pläne zu erfüllen. Auch wenn wir leiden, das ist seine Sache. Er darf entscheiden, aber er bringt was Gutes heraus. Nun, was passiert dann? Sie sind in diese Gegend gegangen und eine von den anderen Diakone ist auch weitergezogen. Höchstwahrscheinlich wurde er auch gezwungen, wegzuziehen. Und er predigt das Evangelium weiter. Sicher ging es durch den Kopf, Mann, wenn mein Kollegen Stephanus so getötet wurde. Komm rein, Jungs, lasst euch wieder hin. Also wenn mein Kollegen sowas passiert, was ist der Rest von uns? Wir haben eine Zielscheibe auf uns. Ich habe vielleicht ein paar Monate, Lebenssicherung wird gar nichts mit mir was zu tun haben wollen. Weil ich eine Diakone bin. Aber er hat das Evangelium weitergepredigt. Er war treuer Diener. Und er hat Jesus gepredigt in Samaria. Dieser Philippus. Nun, wir müssen ein bisschen von Samaria uns beschäftigen. Diese Gegend, höchstwahrscheinlich sind sie in der Hauptstadt in Samaria. Sie waren eigentlich nur Mischling, könnte man sagen, Volk. Teils Juden, teils nicht. Und sie hat eine Variante von Judaismus gelehrt oder gepraktiziert. Und für die Samariter war der Berg Gerizim, nicht Jerusalem, das Zentrum. Sie erkannten nur den Pentateuch, das heißt die ersten fünf Bücher von der Bibel, nicht den Rest von der Bibel. Und sie haben viele Ähnlichkeiten, manche Ähnlichkeiten mit den Juden. Aber Philippus musste dorthin gehen und er predigt Jesus, verkündigte das Evangelium. Und was merkt schon, dass es etwas gebracht hat? Die Kraft Gottes, die Macht Jesu wurde in Samaria gesehen. Philippus hat auch Wundern getan und hat dann die Macht Gottes gezeigt. Und in dieser Zeit in der Apostelgeschichte, wie wir oft gesagt haben, war das eine Bestätigung, dass Gott, dass Jesus mit ihnen war, dass sie Wundern getan hatten. Und so sind viele von diesem ganz begeistert. Es gab große Freude in jener Stadt wegen der Macht Gottes. Und jetzt müssen wir diesen Mann, da sind heutzutage die Samaritern und ihre Religion, sie schlachten immer noch heute ein Lamm zum Beispiel oder eine Ziege, weiß nicht genau welche, aber sie haben Blutopfer und solche Sachen. Das heißt, sie haben für dich Ähnlichkeiten zu Judaismus, aber es ist eine falsche Religion, auch falsch von alttestamentliches Verständnis. Das sind die von heute. Aber das Evangelium erreicht diesen Staat und viele sind zum Glauben gekommen. Und jetzt wird ein Mann erwähnt. Das ist unser Zauberer. Okay. Simon. Er war ein ganz bekannter Mensch. Die Menschen in Samaria haben gedacht, er war wie Gott. Wenn jemand so viel Kraft hat, dann wird er hoch beachtet wie unser Nachbar damals und hoch respektiert. Der christliche Schriftsteller Justin Martyr spricht von ihm im 2. Jahrhundert. Er war selbst Samariter und stellt Simon als einen von Dämonen beauftragten Zauberer dar, der später in Rom als Gott verehrt wurde. Nun, die magische Kraft, die solche Menschen haben, ist eine echte Kraft oftmals. Es ist nicht nur Tricks, sondern es ist eine echte Kraft, die sie haben. Es ist nicht nur Tischspielerei oder Handfertigkeit. Diese Magie ist manchmal etwas mit einer übernatürlichen Macht, die sie von dämonischen Kräften bekommen haben. Wir müssen verstehen, es gibt in der Bibel, spricht er von Engeln, Gott hat Engeln gemacht, aber am Anfang, kurz vor dem Sündenfall, gab es eine Drittel von den Engeln, die von Gott gegangen sind und rebelliert haben. Und in der Rest der Bibel und Stellen spricht er von Dämonen, von den Satan, der Obersten oder der Prinz der Dämonen. Und dann gibt es Dämonen. Wir sprechen von, insgesamt haben wir Millionen von Dämonen oder von Engeln. So sicher gibt es auch viele, viele Tausende von diesen Dämonen, die noch auf der Erde sind. Jesus hat die auch begegnet. Und das macht uns vielleicht ein bisschen unruhig. Die sind echte Wesen. Sie können denken, sie können Pläne machen, sie können Einfluss auf Menschen haben. Sie haben auch Menschen im Neuen Testament besessen oder geplagt. Weil Satan uns Menschen, Gottes Bildträger, er versucht Gott durch uns anzugreifen. Weil wenn er uns plagen kann, hat er was gewonnen. Hat er Menschen von Gott abgelehnt. Die haben aber begrenzte übernatürliche Kraft. Aber wir müssen verstehen, selbst wenn Satan der Prinz der Dämonen ist, Jesus ist der König aller Könige. Und er steht auch über dem Satan. Er ist der Sieger. Und als die Dämonen Jesus begegnet hatten, als er auf der Erde war, waren sie voller Angst vor ihm. Und sie haben einmal gesagt, es gab einen Mann, armer Mensch, der mit 1000 Dämonen besessen war. Und diese Dämonen sind gefährlich. Die sind gar kein Spielsachen. Mit sowas zu spielen, ist eine grausame Sache. Deswegen hat Gott es verboten, weil es diese sind böse Geister. Aber als diese Dämonen Jesus begegnet hatten, waren sie voller Angst. Und sie haben gesagt, bist du gekommen, um uns frühzeitig zu quälen? Okay. Merk mal, frühzeitig. Sie wissen, dass ihr Termin kommt. Aber dann kommt Jesus auf die Erde und sagt, oh, ist ein bisschen früh. Ist sie jetzt schon da? Oh Mann, es ist unser Spaß vorbei. Merkt man, dass Jesus über sie steht. Und als Christen können wir sicherstellen, du kannst von einem Dämonen nicht besessen werden. Weil wenn du Jesus kennst, hast du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat keinen Mitbewohner. Du bist keine WG, okay, wo mehrere Geister, sondern der Geist Gottes, wo der Geist Gottes wohnt, sind anderen Geister nicht willkommen. Die Bibel spricht davon, an ein paar Stellen. Epheser 6 spricht davon, dass wir, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Gewalten, Mächte. 1. Petrus 5 sagt, seid nüchtern, wacht, oder Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem, es spricht es zu Gläubigen, Menschen, die Jesus kennen aus ihrem Herrn, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir müssen feststellen, die sind echte Wesen. Die Bibel spricht davon, aber das ist nicht der Hauptthema der Bibel. Und das ist nicht etwas, wo wir im Angst leben, wohl ist der Teufel hinter jedem Gebüsch. So ist das nicht. Wenn du Jesus als deinem Herrn hast, hast du den Glauben und du kannst sicher deinen Weg ziehen und der Teufel kann dich nicht anrühren. Selbst in Hiob, wo er was macht, ist er nur mit Gottes Erlaubnis hat er was gemacht. Und Hiob musste gar nichts von dem Teufel wissen. Aufpassen, wo ist der Teufel? Okay? Das ist nicht, wie die Bibel über Satan redet. Jesus ist der Sieger. Und wenn er dein Herr ist, musst du keinen Angst vor diesem haben. Wir sollten aber, ich sage mal so, Angst oder Abscheu für diese Magie haben. Weil das ist eine gefährliche Sache, mit sowas zu spielen. Diese Stelle, der Simon, hatte diese Macht gehabt und hat damit das benutzt, um sich groß zu machen. Und so ist es normal, sowas zu machen. Aber dieser Mann, interessanterweise, hat diese Botschaft gehört von Jesus und sagt, ja toll, Jesus ist gekommen, der Messias ist gekommen und er hat sich scheinbar bekehrt. Er hat eine öffentliche, hat sich öffentlich bekehrt. Und das hat allen anderen wirklich beeindruckt. Oh, der Simon hat sich bekehrt, der. Da muss es etwas dran sein. Das sagt in Vers 13. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Sie glaubt, hat sich taufen lassen. Und er hielt sich zu Philippus. Er hat von ihm gelernt und er war ganz begeistert von Jesus. Und als er die Zeichen und Wundern gesehen hat, jetzt sieht er ein bisschen Hinweise, was hier nicht ganz sauber läuft oder nicht ganz, nicht sauber ist das Wort nicht, aber nicht unbedingt eine echte Bekehrung war. Er sah die Zeichen und Wundern, war begeistert. Er dachte, ja toll, also das habe ich nie gemacht. Sowas war, wow, schau die Heilungen und so. So ein Zauberer, der sowas erlebt hat, das ist beeindruckend. Nun, die Geschichte geht weiter. Diese Bekehrung ist geschehen. Er hielt sich zu Philippus und es ist eine Scheinbekehrung. Er sieht wie ein Christ aus. Hat sich auch taufen lassen sogar. Aber war er wirklich bekehrt? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit im Herzen kommt ans Licht. Die Wahrheit im Herzen kommt ans Licht. Nun, ab Vers 14, es kommt etwas hier. Die Aposteln in Jerusalem hörten von dem, was in Samaria geschehen ist. Das haben sie, die hatten Philippus nicht gesandt, er musste fliehen. Und sie haben gesagt, wow, viele haben sich bekehrt. Und sie haben Petrus und Johannes gesandt, das zu sehen, was ist hier geschehen. Das ist ein wichtiges Ereignis hier. Auch vorher, wie gesagt, war alles in Jerusalem. Und jetzt so viele Neubekehrten, genau wie in Jerusalem, aber jetzt in Samaria. Ist das richtig? Die Aposteln wollten das bestätigen. Die Aposteln sind die mit Jesus gegangen sind und von Jesus persönlich ausgesandt wurden. Das Wort Aposteln heißt Ausgesandten. Und sie sind die dann, die Gemeinde, die Grundlagen, das Fundament der Gemeinde, die ganze Gemeinde, universelle Gemeinde, legen. Wir haben nicht mehr Aposteln. Okay? Es gibt heute nicht mehr. Das war diese 12. Aber zwei davon, eigentlich die zwei großen, Petrus und Johannes. Also wenn ich zwei begegnen würde, lieber, würde ich sagen, Petrus wäre der Erste und dann Johannes. Wäre schon interessant, den beiden kennenzulernen. Sie sind nach Jerusalem gegangen, um zu bestätigen, was hier abläuft. Also, als sie gekommen sind, sie haben die Hände aufgelegt, Vers 17. Das ist wirklich wichtig hier zu merken. Die haben die Hände aufgelegt, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und das ist mal interessant. Kann jemand sich bekehrt haben und den Heiligen Geist nicht haben? Nun, in der Übergangszeit, in der Apostelgeschichte, es gibt ein paar Stellen, wo das passiert. Hier ist der Hauptstelle, wo das passiert. Wieso haben sie den Heiligen Geist nicht bekommen? Es ist so, ob es zwei Stufen gab. Sie haben sich bekehrt, aber nicht ganz. Den Heiligen Geist, diese dritte Person der Gottheit, müssen sie später bekommen. Sie müssen das von der Händeauflegung bekommen. Oh, aber das machen wir hier in der Gemeinde nicht. Wieso? Haben wir was verpasst? Sollen wir das auch machen? Okay. Also, wenn ich Leandro frage, hast du dich bekehrt? Ja. Hast du dann mit Hände auflegen und den Heiligen Geist später bekommen? Ja. Oh, haben wir es verpasst. Oh, soll das machen? Nee. Manche Christen glauben, dass wir das heute noch machen müssen. Wieso steht es hier so? Ganz einfach. Was habe ich vorher gesagt? Samaritan war eine falsche Variante von Judentum. Sie waren eine falsche Abweichung. Und sie müssen feststellen, es war wichtig für die Samaritaner zu verstehen, dass den Glauben kommt von dem Juden. Es kommt nicht von Berg Gerasim, von den Samaritern. Es kommt von dem Juden. Und die Aposteln sind später gekommen, das zu bestätigen. Nun, wenn die Aposteln am Anfang, erst gekommen wären, nicht Philippus, und sie haben das Evangelium gebracht, höchstwahrscheinlich hätten sie die abgelehnt. Nee, ihr seid Juden. Wir haben nichts mit euch zu tun. Okay? Die Samariter und Juden, das war so. Okay? Aber Philippus war kein Jude. Okay? Er war höchstwahrscheinlich Grieche. Und sie haben von ihm das Evangelium bekommen. Jetzt kommen die Juden. Jetzt kommen die Aposteln, jüdische Aposteln, und sie bestätigen das. Das heißt, die Samariter haben was gelernt. Oh, es ist doch von dem Juden, dem Glauben. Doch von den Aposteln. Und durch Händeauflegung haben sie den Heiligen Geist bekommen. Wie wissen wir, dass wir das heute noch nicht machen müssen? Ganz einfach. Das steht fast nie wieder in der ganzen Bibel. Und Paulus sagt sogar in Römer Kapitel 8, Vers 9, wenn du den Geist Gottes nicht hast, gehörst du Gott nicht. Punkt. Okay. Das heißt, diese Übergangszeit, hier ist eine Ausnahme, das bestätigt auch die Regel. Jeder hat den Heiligen Geist. Selbst die Aposteln in Pfingsten haben sofort den Heiligen Geist bekommen. So ist es für uns. Wir brauchen nicht eine zweite Segnung, um den Heiligen Geist zu bekommen, sondern wenn du dich bekehrst, hast du den Heiligen Geist bekommen. Nun, diese Händeauflegung war für den Gläubigen. Und der Simon hat das nicht bekommen. Aber er hat gesehen, wow, okay, sie haben den Heiligen Geist jetzt. Toll. Will ich auch haben. Er war ein reicher Mann. Und er wollte Geld geben, dass er auch den Heiligen Geist bekommt. Und das war dann die Wahrheit ans Licht kommen. Dass es nicht möglich ist. Er sagte, es fängt so, ein Fluch hat er auf ihn gebracht und sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Man kann das Heil, man kann Gott nicht kaufen. Das ist wirklich böse, wenn Menschen denken, ich kann Gott kaufen, ich kann Gott bewerben. Aber er gibt ihm trotzdem eine Einladung. Er sagte, tut Buße. Tut Buße, tut nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Gall und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Er war böse unterwegs. Und er sagte, tut Buße. Das ist die Antwort. Nun, leider hat er mit seiner Antwort, mit seiner Reaktion, hat er nicht das getan. Er wollte nur die Konsequenzen nicht. Das charakterische Interesse des Magiers zeigt sich in Simons Wunsch, den Besitz des Geistes, ein bestimmtes Ritual zu haben, ohne sich auf dem Glauben zu beziehen. Er wollte nicht glauben, er wollte nur das haben und er wollte einfach die Konsequenzen von diesem Fluch nicht haben. Er sagte, bete für mich. Scheinbar hat er sich nicht bekehrt. Vielleicht später, wir wissen nicht. Aber hier hat er nicht wirklich Buße getan. Er war nur traurig, weil er diese Verurteilung bekommen hat. Nun ist die Frage, was hat es mit uns zu tun? Möchtest du zu den Anwendungen kommen? Und ich denke, der Hauptanwendung hier, so eine Seite, auf der einen Seite, wir sehen hier, wie Gott über den Zauberei denkt. Okay. Dämonische Kräfte, damit zu spielen, das ist etwas Verbotenes, etwas Gefährliches. Man soll das voll vermeiden. Das ist etwas, das die Menschen terrorisiert. Und ich kenne Leute, ich habe Erfahrung mit Menschen, die mit sowas gespielt haben, vor allem durch Drogen. Drogen ist eine große Öffner zum dämonischen Kräfte. Und Menschen, die jahrelang nicht nur durch die Drogen, sondern durch geistliche Einflüsse geplagt werden, und wirklich in Ängste leben. Und das ist keine Spielsache. Die Menschen sind interessiert dafür, weil wir wollten etwas mehr für Kraft haben, mehr Macht haben, etwas ja, tun können, ein bisschen Vorteil haben. Und das bietet sich an, ja, kann, dass wir was anderen beeindrucken können oder Macht über anderen haben oder was für uns haben. Aber es ist etwas Gefährliches. Und interessanterweise, das haben wir auch beobachtet, diese begrenzte Kraft, die diese Menschen haben, sie können sich selbst nicht heilen. Sie können nicht wirklich gute Sachen machen. Sie machen schon unterhaltsame Sachen, können ein Gabel biegen oder verschiedene Sachen. Aber Menschen wirklich helfen, die Welt wirklich retten, nicht. Okay? Das kann nur Gott. Und warum ist es so grausam für Gott? Es ist nicht nur, weil es uns kaputt macht, das macht uns kaputt. Aber das größte Problem ist, dass wir vermeiden und lehnen Gottes Kraft ab. Und wir wollen etwas haben, die schneller geht, ein bisschen Kraft schnell. Aber die Person Gottes und die Beziehung mit ihm müssen wir dadurch nicht haben. Sondern ich kriege was wie bei einem Kiosk. Okay? Kriege etwas, ich kann es ausnutzen für mich. Aber Gott muss ich nicht haben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass wir nicht aus Glauben leben, sondern Glauben an uns. Ich habe meinen eigenen Weg. Ich finde was aus, das mir hilft. Und wir machen einen großen Bogen umherum dem heiligen, großen Gott. Die Kraft Gottes können wir nicht kaufen und einfach für uns einfach ausnutzen. So ist Gott nicht. Etwas werben, so wie auf Amazon, dass wir etwas haben, das unser Leben nur aus Vorteile, sondern Gott will, dass wir ihn suchen, ihn als Person, in seinem Wesen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Ich möchte zurück zu unserer Frage stellen hier. Was willst du von Jesus? Seine Kraft? Die Vorteile? Ja, schön ist es mit Jesus. Okay. Ja, es ist schön mit Jesus. Aber suchst du die Beziehung zu ihm? Weil wir spüren in uns, wenn ich die Beziehung mit Jesus suche, es ändert mein Leben. Er nimmt Anspruch über meinem Leben. Er entscheidet dann, wie es geht. dass ich ihm aus meinem Herrn und Heiland annehme, nicht nur diese Vorteile bekomme. Schön ist es, die Vorteile von Jesus, aber Jesus, dass er mein Leben bestimmt. Nein, nein, Finger weg. So haben die Menschen gemacht, die gesehen haben, der Besessene, der mit tausend Dämonen besessen waren, und dann hat Jesus die weggetrieben und er war gekleidet und wirklich wieder zur Besinnung gekommen. Und die Menschen in dem Ort waren so voller Furcht, sie haben Jesus gesagt, geh weg, geh, wollen nichts mit dir zu tun haben. Sie waren voller Angst. Und manchmal wollen wir das auch mit Jesus machen. Wir wollen zwar die Vorteile von Jesus, aber Abstand. Ich entscheide. Willst du die Kraft Jesus? Oder willst du seine Person? Hast du etwas von Esoterik erlebt, das du nicht erklären kannst und denkst, wow, toll, schön, dass es mich jemand helfen kann? Gott sagt, nee, das ist nicht für uns Menschen. Das ist etwas, das gefährlich ist. Finger weg. Esoterik, Yoga-Übungen, die auch unsere Herzen, die sind, waren konzipiert von Hinduisten, um Herzen, dass Menschen ihr Herzen aufmachen zu Sachen. Menschen suchen Kraft, Führung, Ruhe in solche Sachen, ignorieren aber ihren Schöpfer, der alle Macht hat, der unser Hirte sein möchte, der gesagt hatte, komm zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Und drei Verse zum Schluss. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben. Suchst du Leben? Suchst du Leben in solche Kräfte? Nee, das Leben ist allein in Gott. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott möchte, dass du ihn erkennst. Und das kannst du ihm erkennen durch sein Wort. Durch Geschwister, Gläubigen, die Jesus kennen, lernst du Gott kennen. Es geht um eine Beziehung. Nicht um Kraft. Philipper 3, Vers 10. Um ihn, Gott, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde. Wenn du mit Jesus gehst, gibt er dir die Kraft, für ihn zu leben. Diese Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Toten auferstanden ist, bekommst du für dein Leben. Oftmals ist es aber durch Leid, auch durch Gehorsam, einfach ihm unterordnen, ihm folgen, in seine Demutschule, bekommen wir seine Kraft für ihn zu leben. So wirkt der Herr. Im Psalm 42, wie ein Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Merkst du, dass du für die Vorteile von Jesus lebst und nicht für seine Person? Das kann auch wiedergeborene Menschen machen. Okay? Das sagen, ja, ich will, ja, wir wollten ja in die Gemeinde kommen, damit ich was bekomme für mich. Okay? Oder lesen die Bibel, damit ich ja stärkerer Christ sein soll. Okay? Gott wird dich stärken. Okay? Aber es fängt erst mit dem Sagen, Herr, ich möchte dich haben. Habe ich dich? Dann brauche ich nichts mehr, haben wir gesungen. Und ich merke, in meiner stille Zeit, allein mit dem Herrn, zu flehen, sagen, Herr, ich will dich haben, egal, ich will dich. Du entscheidest, ich gebe mein Leben dir, ich bin absolut schwach, ich habe nichts. Du führst mich, ich bin bereit, dir zu folgen. So ein Herz, mit so einem Herz zum Herrn zu kommen, Gott freut sich darauf, dir zu helfen, dich zu stärken, dir seine Kraft zu geben, für ihn zu leben. Und dass du nicht nur für seine Vorteile lebst oder seine Kraft oder den Segen nur, sondern für ihn persönlich, in seine Person. Vielleicht hast du gar nicht Kraft Jesu bekommen, weil du nicht bekehrt bist. Jesus Christus kam in Schwachheit, hat gelebt, hat dann sein Leben willentlich geliefert und er wurde getötet und dann wieder auferstanden aus dem Toten. Für dich und für mich. Und er starb an einem Kreuz und hat die Sünde der Welt, hat auch für diese böse Sünde von der Zauberei auch dafür gestorben und hat die Sünde der Welt an seinem Körper genommen, in seinem Leib genommen. Und der Zorn Gottes kam auf ihn. Wenn wir von Schwachheit reden, ein Mann an einem Kreuz genagelt. Schwächer gibt's nicht. Ist gestorben. Letzte Kraft, letzter Atemzug und sein Leben hat er abgegeben. 3 Tage, 3 Nächte in einem Grab. Am 3. Tag ist diesem toten Mensch auferstanden. Und er lebt jetzt. Und er möchte dich kennen, dass du ihn kennst und dass er dich kennt. Wir beten, Jesus Christus, danke, dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. O Herr, ich bete, dass jeder hier das glauben wird, was du gesagt hast. Und dass wir spüren, wie es ist, in unserer Schwachheit deine Kraft zu erleben. Und dass wir, Herr, zu deiner Ehre leben können. Herr, wir haben dich. Wir brauchen nichts mehr. Lass uns zufrieden sein mit dir. Amen. Amen.